Danke ganz herzlich, Lobpreis-Team. So schön dürfen so miteinander so ein Bekenntnis aussprechen, wo wir Gott gegenüber dürfen sagen, was unser Herz bewegt. Und da sind die Chorus doch eine ganz grosse Hilfe. Ich freue mich, wieder einmal bei euch dürfen zu sein. Ich grüße euch von Zürich aus auf Osterufen. Ich habe gemerkt, aufgrund der Bilder, dass ich älter geworden bin. Denn das erste Bild vom ersten Pastor, vom Edwin Kast, der war noch Mitglied, als ich St. Gallen-Pastor war in unserer Gemeinde in Schöneberg und hat noch so seine letzten Dienste da damals bei uns im Raum St. Gallen. Und der Hermann Müller war natürlich mein geistlicher Vater. Mit 11 Jahren habe ich mich bei ihm in einem Jugendlager bekehrt. Das ist eine bleibende Erinnerung. Er ist längst auch schon beim Herrn. Ja, so gehen die Jahre und Jahrzehnte vorbei. Die Haare werden entweder gar nicht mehr kommen oder gräuer. Das kennt ihr alle. Aber eins bleibt. Der Herr verändert sich nie. Der wird nie alt. Und über Generationen bleibt er der gleiche. Und wo wir erinnert worden sind an das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, seit 2000 Jahren feiert die Gemeinde Jesu das Ereignis. Das veraltet nie, das ist immer gleich und die nächste Generation wird das auch so haben. In dem Sinn freue ich mich heute mit euch zusammen zu sein. Und ich möchte mit euch ein Thema durchgehen, ein biblisches Konzept durchgehen, das im Grunde genommen uns völlig widerspricht. Habt ihr auch gemerkt beim Bibellesen, dass Dinge da uns entgegenkommen, wo wir nicht einfach immer Halleluja sagen? Ja, liebet eure Feinde, Halleluja. Und dann denkst du an den, der dir im Moment den Schlaf raubt. Versteht ihr? Die Bibel ist nicht einfach nach dem Gusto des alten Menschen geschrieben, sondern es ist der Wegweiser, der uns hinführt zu einer Veränderung unseres Lebens und letztlich zum Ziel bei Jesus. Und heute sind wir hier, um ein Stück von diesem Weg miteinander anzusehen. Und nicht nur anzusehen, sondern es in unser Leben hineinsinken lassen und auch für unser Leben zu einem Lebensprinzip zu machen. Ja, ich habe vorhin noch jemand vergessen in meiner Geschichte, und das ist natürlich René. Ich war in Zofingen Pastor und er war dort Heilsarmee-Offizier. Und so sind wir uns näher gekommen und ich brauchte jemanden in meinem Distrikt und er kam dann in die Pfimi zu uns. Danke, René. So konnten wir Langenthal als Gemeinde entwickeln, die ich dort begonnen hatte. Und es ist für uns alle ein Segen gewesen, dass ihr da wart. Ja, mach aus deinen Schwierigkeiten Gold. Wie macht man das? Ich möchte euch zeigen, wie die Sinnfrage von Problemen, und ich gebrauche jetzt auch ein Wort, das uns irgendwie nicht gefällt, das ist unangenehm für uns, aber es ist Realität in unserem Leben. Probleme kennen wir, die haben wir ständig, irgendwo. Von Zerbruchssituationen, wo Einschnitte geschehen, wo Zerbrüche geschehen, in unserem Herzen kleinere, größere oder Lebenskrisen. Habt ihr gewusst, dass Gott aus dem Gold macht? Römer 8, 28, dieser so bekannte Vers, den ganz viele auswendig können. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen oder mitwirken. Denen, und jetzt hör gut zu, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das gilt schlicht nicht allen Menschen. Das ist eine Einschränkung. Wir werden heute sehen, warum das so ist, weil die Bibel zeigt uns einen Weg für Menschen im Reich Gottes, die durch Prozesse hindurchgehen, die für die Gläubigen, die für die Gotteskinder, für die, die Gott lieben, einen Sinn bekommt. Und für Menschen, die ohne Gott sind, nur Frustration und Verbitterung bringt. Und manchmal erleben auch Christen, dass es zu Verbitterung und zu vielleicht sogar harten Herzen kommt. Und wir wollen heute sehen, und wenn wir das durchschauen, dass Gott mit dem einen Plan hat. Es gibt nichts, was in unserem Leben geschieht, nichts, was an uns herankommt, was unter das Thema Lebenskrisen, unter das Thema Zerbrüche fällt, was Gott nicht nimmt. Und wenn wir mit diesem Blick durchgehen, daraus Gold macht. Nun, es gibt zwei Fragen, die wir uns stellen zu diesem Text. Einmal, bei wem hat das diese Wirkung? Nämlich, dass Krisen und Zerbrüche, dass das zu Gold wird, dass das zu etwas Gutem wird, dass Gott damit etwas Gutes anfangen kann. Wir würden ja alle nicht Probleme, Zerbruch und Lebenskrisen als gut bezeichnen. Oft im Nachhinein schon. Habt ihr das schon erlebt? Wo ihr gesagt habt, es war zwar sehr, sehr schwierig, aber wenn ich zurückblicke, bin ich heute dankbar für das, was geschehen ist. Weil etwas Gutes daraus gekommen ist. Aber die erste Frage, die wir uns zu diesem Vers stellen, bei wem hat das diese Wirkung, dass alles ohne Ausnahme, zum Guten mitwirkt. Die Antwort steht in diesem Text drin, nämlich nur bei Menschen, die Gott gegenüber in einer liebenden Haltung stehen, die daher die negativen Ereignisse nicht als etwas Schlechtes, das Gott jetzt schickt, dieser böse Gott, von dem dann viele Menschen sagen, hätte er da oben nicht können aufpassen, sondern dass sie sehen, welche Möglichkeiten Gott aus diesen Dingen entstehen lässt. Und die zweite Frage, was sehen Menschen, die Gott lieben, was andere scheinbar nicht sehen, nicht erkennen? Nämlich, sie sehen über allen Geschehnissen Gottes Berufung für ihr eigenes Leben. Sie sehen nicht primär, obwohl uns das erschreckt, obwohl wir da leiden daran, sie sehen über diese Dinge hinweg, dass Gott damit etwas Gutes bewirkt. Liebe Geschwister, ich weiß, dass das etwas ist, was manchmal Christen sagen, ja, schönreden, aber schwierig ist's. Glaubt mir, es ist schwierig, durch Schwierigkeiten zu gehen. Es ist schwierig, durch Krisen zu gehen. Es ist schwierig, durch Zerbrüche zu gehen. Und wenn wir durch solche Dinge gehen, dann haben wir keine innere Empfindung von dem, dass etwas Gutes daraus wird. Das ist die Realität, auch für jeden Christen. Und jetzt kommt Komma, aber. Es gibt ein Aber, nämlich, und das möchte ich euch jetzt vor allem am Beispiel von Saulus, der zum Paulus wurde, zeigen. Schaut einmal seine große Lebenskrise an. Er hatte die besten Voraussetzungen für ein Leben, ich sage jetzt mal, in bester Gesellschaft, in höchster Stellung, in schönstem Umgang mit den einfachsten Dingen.
Er hatte die beste Ausbildung genossen. Er war im Gesetz so perfekt, dass ihn keiner angreifen konnte. Er gehörte zur geistlichen Elite der Juden. Er war quasi der landesweite Kirchenvorsteher der jüdischen Gesellschaft. Also ein Leben, wir würden jetzt sagen, so an der Golfküste. Angesehen, geehrt. Und jetzt ist er auf dem Weg nach Damaskus, weil da diese, aus seiner Sicht, diese schlimme Sekte von diesen Jesus-Nachfolgern so unheimlich sich verbreitet. Ist unterwegs nach Damaskus und dort begegnet ihm Jesus, weil er einen Plan hat für ihn. Weißt du, dass Gott weiß, was bei dir morgen und übermorgen geschieht? Ich sage manchmal Anfangswoche, Herr, ich bin so froh, dass du schon weißt, was alles kommt diese Woche. He is the boss. Und er weiß alles. Nun bricht er zusammen, wird blind und völlig hilfsbedürftig. Das kannte er noch nie vorher. Dieser Mann war von ganz oben, ganz tief nach unten gefallen. Eine absolute Lebenskrise. Und diese Lebenskrise führte dazu, dass er Jesus kennenlernte. Jesus sah, dass aus dieser Furie von Mann, wie der gekämpft hat gegen die Christen, dass aus dieser Furie von Mann einmal etwas Brillantes werden kann. Schau, Gott nimmt deine alten Fähigkeiten, die du mitbekommen hast, die vielleicht mal zu viel Sünde geführt haben, die nimmt er, dreht sie um und gebraucht sie für das Reich Gottes. Ich staune über das. Und keiner von uns muss irgendwie denken, ja, ich hatte halt eine Vergangenheit, die war halt, und dann kommen viele negative Dinge. Nein, Gott gebraucht die schlimmste Vergangenheit und dreht sie um und macht aus dem etwas Gutes. Das kann nur Gott, das kann sonst niemand. Wenn ich jetzt daran denke, was aus ihm geworden ist, er ging danach durch ganz viele schwere Lebenssituationen und Nöte und Leiden als Christ. Dinge, die er nicht gehabt hätte, hätte er sich nicht bekehrt. Der Mann war im Gefängnis, weil er zum Glauben gekommen war. Der wurde gesteinigt. Und ihr könnt die ganze Liste der Geschichten aufzählen, durch was dieser Mann alles an Nöten und Schwierigkeiten hindurchgegangen ist. Eigentlich tragisch. Da wird man Christ und landet im Gefängnis. Versteht ihr? Das ist das, was menschlich die Sicht ist von diesen Dingen. Und nun hört mal, was Paulus in seinem Brief an die Philipper schreibt. Er schreibt das im Gefängnis in Rom. Ich will aber, dass ihr Brüder wisst, dass meine Umstände nur zur Förderung des Evangeliums dienen. Wow. Dieser Mann nimmt seine schreckliche Situation im Gefängnis in Rom zu sitzen. Glaubt mir, da hat es Mäuse und Ratten und alles Schlimme, was man sich vorstellen kann. Bei uns sind die Gefängnisse inzwischen zu Hotelanlagen geworden. Nun, ich möchte deshalb trotzdem nicht hinein, aber wenn ihr Bilder seht, dann ist das ein Zweitklasshotel, sage ich jetzt mal. oder erst ein Stern hatte. Geschwister, dieser Mann schreibt, dass seine Umstände nur zur Förderung des Evangeliums dienen, weil er sah, dass das in Rom im Gefängnis zu sitzen dazu führte, dass das Evangelium von dort sich ausbreitete. Und man spricht heute davon, dass es eigentlich bis ganz hoch hinauf in den Hofstaat des römischen Kaisers gekommen ist, das Evangelium. Warum? Paulus saß im Gefängnis und er sah nicht primär seine Schwierigkeit an, sondern was sah er an? Er sah seine Berufung Gottes über seinem Leben an. Geschwister, ich sage es noch einmal, wir werden nicht von allen Zerbruchssituationen und Schwierigkeiten immer erkennen, was an Gutem daraus gekommen ist. Erwartet das nicht, dass ihr es seht, jetzt. Wir werden es aber alle mal in der Ewigkeit sehen, wenn wir zurückblicken können auf unser Leben. Habt ihr gemerkt, dass unser Charakter sich nie so stark zum Positiven verändert, wie wenn wir unter Druck kommen? Unter Druck? Ich habe jetzt die Senftube nicht dabei. Kommt heraus, was drin ist. Und wir leben unter Druck. Lernen wir Dinge, die wir sonst nie lernen würden. Die Krisensituationen sind der Schleifstein für unser Leben. Und Menschen, die versuchen, allen Schwierigkeiten auszuweichen, die verpassen etwas. Darum sind Menschen, die ganz locker durchs Leben kommen, ich sage jetzt mal, die mit Geld alles machen können, die vielleicht in idealen Situationen durch ihr Leben durchkommen, sind oft völlig ungeschliffene Menschen. Die Förderung des Evangeliums besteht auch darin, wie Menschen sehen, wie du durch diese Situation hindurchgehst. Als Pastor hat man ja die Aufgabe, immer wieder Menschen zu beerdigen. Das ist keine erhebende Angelegenheit, aber es ist der Ort, wo sichtbar ist oder wird, wenn ich so am Grab stehe von Menschen, wo Gläubige stehen und wo Nichtgläubige stehen. Das siehst du mit der Zeit. Du siehst in diesen Menschen, die Christus in ihrem Leben haben, wie sie eine lebendige Hoffnung teilen mit dem, der jetzt schon gegangen ist. Und dann fragen die Leute, die nicht Christus in ihrem Leben haben, das ist jetzt aber eine seltsame Beerdigung gewesen. Irgendwie war da eine Freude dabei, eine Hoffnung. Weil sie das nicht kennen. Versteht ihr? Es ist auch in diesen Momenten so wahr, dass die Umstände, nämlich wenn Menschen sehen, wie andere ihre Verstorbenen begleiten, wie das so anders ist, dass sie sehen, dass da etwas vom Evangelium für sie spürbar, hörbar und sichtbar wird. Und ich wünsche euch allen, dass in eurem Alltag die Menschen auch sagen und sehen, hey, da ist etwas, das ist anders. Wie der mit Schwierigkeiten umgeht, das ist anders. Ich möchte euch anhand von Moses noch so ein bisschen seine Zerbruchssituationen zeigen. Der Mann hatte einen Lebensstart, der wirklich ein Bruch war. geboren als jüdischer Knabe in Ägypten, in der Sklaverei. Und das zu einer Zeit, als die Babys, als die Knaben, die geboren wurden, von den Hebammen umgebracht werden mussten. Und er hat nur überlebt, weil er im Schilfkörbchen ausgesetzt war. Und das mit 3 Monaten. Irgendwo da draußen im Wasser. Ich denke, seine Mutter hat sehr gelitten daran, dass ihr Baby jetzt da irgendwo im Schilf draußen im Wasser lag. Dann wird dieses Kind, dieses Baby von der Tochter von Pharao gefunden. Die hatte ein Herz, darum suchte sie die Mutter dieses Kindes und sie, die eigene Mutter, durfte als Amme ihren Sohn dann hochziehen, kann man so sagen. Also sein Start war eine Katastrophe ins Leben hinein. Und schaut jetzt mal, Gott benutzt jetzt diese katastrophale Startsituation dazu, dass dieses Baby an den höchsten Hof in Ägypten kommt. Diese Begegnung der Tochter des Pharaos mit diesem schreienden Baby war Gottes Plan. Die Mutter musste ihn dort aussetzen, dass die Tochter Pharaos ihn überhaupt finden konnte. Und Gottes Plan war, dass er jetzt an den Hof kommt und dass er dort am Hof die beste Erziehung bekommt. In der Rede des Stephanus später heißt es in Apostelgeschichte, dass Mose unterwiesen wurde in aller Weisheit der Ägypter. Wisst ihr, die Ägypter waren so das Zentrum des Wissens damals. Mose wurde in der Hochschule Ägyptens unterrichtet. Der hatte wirklich, das war ein Lottogewinn, so aufwachsen zu können. Er genoss die allerbeste Ausbildung, die es überhaupt damals gab. Und dann schreibt die Bibel, er war mächtig in seinen Worten und Werken. Das war ein Mann, angesehen, großartig. Bis er 40-jährig war, führte er menschlich gesehen das bevorzugteste Leben, das man überhaupt führen kann. Später heißt es dann, dass er nicht mehr reden konnte. Das ist interessant. Durch all die Krisen verlor er das, was er da hatte. Nun, in der Zerbruchssituation des Mose bricht die zweite Lebenskatastrophe auf, nämlich eine Charakterschwäche. Aber Gott nimmt sich auch der an. Der jähzornige Moses erschlägt, weil in seinem Herzen er Jude war, einen Ägypter. Merkt ihr, das macht nur einer, der noch einen ungeschliffenen Charakter hat. Und in seiner Stellung, da erlaubte er sich auch etwas, was aber eigentlich schon damals auch für die Ägypter etwas war, was einfach unmöglich war. Und jetzt ist er 40, er schlägt den Ägypter und merkt, jetzt muss ich fliehen. Und er verlässt den Hof. Es ist das Ende der Annehmlichkeiten, es ist das Ende des Wohlstandes. Es ist das Ende der ganzen Wertschätzung, des Ansehens von Mose. Der war ein Mann, bei dem man einen Knicks gemacht hat vorher. Und jetzt musste er einfach nur fliehen. Schluss, auch mit der Hilfe, die er für sein Volk, für die Juden, noch tun konnte. Es war einfach alles zerbrochen. Ein Häufchen Elend, würden wir sagen. Die Folgen nach 40 Jahren hat er weitere 40 Jahre, da hütet er einfach nur Schafe. Mäh, mäh, mäh. 40 Jahre mäh, mäh, mäh. Der Mann, der mal so angesehen war, der die beste Ausbildung hatte, hütet Schafe. Das Beste an dieser Zeit war, er fand seine Frau. Das war auch Planung Gottes. Gott wusste, der darf jetzt nicht alleine bleiben, der arme Moses, der braucht jetzt seine Frau, die ihm Nähe gibt, die ihm Hilfe gibt, die ihm Unterstützung gibt, die ihn ermutigt, die ihn tröstet und, was eben Frauen so tun, wenn sie ihre Männer lieben. Schaut, diese 40 Jahre, würden wir jetzt menschlich sagen, die waren sinnlos, oder? Das war ein echter Zerbruch seines Lebens. Aber es war nicht sinnlos, sondern es war der nächste Entwicklungsschritt für das Leben von Moses. Und merkt euch das, jede Entwicklung auf die nächste höhere Stufe, nicht menschliche Stufe, sondern auf die nächste höhere geistliche Reifestufe. Jede solche Entwicklung geht durch Zerbruch. Es gibt keinen anderen Weg, als den durch Leiden zu höherem Sieg. Hört ihr das gerne? Seid ganz ehrlich. Ich auch nicht. Versteht ihr? Wir Menschen möchten gerne diesen Dingen ausweichen. Ich auch. Aber Gott gebraucht es, weil wir nicht allem ausweichen können, um uns auf die nächste Stufe zu entwickeln, wo es darum geht, dass wir geistlich reifer geworden sind. Zerbruch heißt also, erkennen, dass ich aus mir heraus nichts tun kann. Das macht mich abhängig von Gott. Zerbruchssituationen sind so, dass ich Dinge nicht mehr im Griff habe, wo ich keinen anderen Weg habe, als hin zu Gott zu gehen. Zerbruchssituationen sind auch Zerstörung von egoistischen Vorstellungen. Das ist ja gut, wenn das geschieht. Und auch Zerbruch des menschlichen Stolzes. Ich frage jetzt nicht, wer bei der ersten Autoprüfung von euch durchgefallen ist. Sollte jemand bei der ersten Prüfung durchgefallen sein, dann war das doch irgendwo eine Schande, oder? Was, du hast es nicht geschafft? Ist doch so leicht Autofahren, sagen dann die Profis. Nur einfach, weil du beim Parkieren den Randstein getroffen hast. Das mache ich heute noch. Geschwister, es ist in unserem Leben immer wieder der Fall, dass wir durch solche Zerbruchssituationen hindurchgehen. Ich nenne jetzt dieses Wort Zerbruch, weil es zerbricht etwas von unserem Stolz. Es zerbricht etwas von dem, was wir sein möchten. Und ich bin so froh, dass Gott das immer verwendet, dass wir daran geistlich wachsen können, zunehmen können. Nach 40 Jahren Schafzucht war aus Gottes Sicht Mose so weit, dass er ihn für die höchste aller Aufgaben fähig sah und bereit sah. Geschwister, es gibt in der Geschichte keine andere Figur, die eine organisierte Völkerwanderung, nicht was wir heute haben, das ist eine unorganisierte, sondern eine organisierte Völkerwanderung leitete, wo alles geklappt hat. Mein Vater war im Militär Furier und ich wusste von ihm, dass er dafür zu sorgen hatte, dass seine Truppe immer zu essen hatte. Ob das jetzt auf dem Gotthard oder am Rhein oder weiß ich wo war, die Truppe musste überall zu essen haben. Und das war aus meiner Sicht damals als Kind eine hohe Leistung. Ich sah ja, wie es nur schon mit einer vierköpfigen Familie aussah, dass da alle immer zu essen hatten. Das war ja auch eine Organisationsleistung, vor allem von den Müttern. Und er musste dafür sorgen, dass die Truppe immer überall genügend zu essen hatte. Aber was jetzt Mose bevorstand, das war eine unglaublich großartige und schwere Aufgabe. Nämlich, der Zerbruch hatte dazu geführt bei Mose, dass er nicht mehr der Mann war wie vorher, den er in Ägypten war, mächtig in Wort und Tat, sondern er war nun zerbrochen und abhängig von Gott. Und jetzt folgte die Phase, wo Gott übernatürlich wirkte. Wisst ihr, Gottes übernatürliches Wirken hängt weitgehend davon ab, ob Menschen in der Abhängigkeit von Gott leben. Wenn dann nichts mehr geht, was du im Griff hast, dann kommt Gott zum Zug. Und dann geschehen Dinge, die menschlich nicht machbar sind. Gott begleitet den Moses, indem er das Meer teilte. Jetzt seht ihr, jetzt steht er in seiner Berufung, zu denen ihn Gott entwickelt hat. Und in seiner Berufung, wo er jetzt geschliffen ist, kommt er in Schwierigkeiten, wo das zum Tragen kommt, was er gelernt hat, abhängig zu sein von Gott. Gott hat ihm gesagt, geh mit dem Volk. Gott schenkte dort ließ diese Plagen über Ägypten kommen. Die Israeliten zogen aus und standen vor einem Meer, vor einem Schilfmeer, ganz egal, ob das jetzt 50 Zentimeter oder 5 Meter tief war. Es war unüberwindbar für ein Volk in dieser Größe. Und was macht er? Er redet mit Gott. Und was sagt ihm Gott? Stecken ausstrecken. Das macht er. Das Meer teilt sich. Das ganze Volk geht durch. Das heißt, Gott lässt ihn erfahren, dass sein Plan und seine Berufung, weil er nahe am Herzen Gottes ist, auch geschehen kann. Das Wasser teilt sich, Israel geht hindurch. Als Israel durchging, kommen die Ägypter hinten nach. Und da macht Gott auch kurzen Prozess, Wasser wieder zu, die Ägypter ertrinken. Das war Gottes Lösung. Ich weiß, wenn Menschen, die Gott nicht kennen, die Bibel lesen, sagen sie, es ist ja brutal, was da geschehen ist. Aber wisst ihr, die Hölle wird auch einmal brutal sein für die Menschen, die Jesus nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Und es sind nur Freiwillige in der Hölle. Und es sind nur Freiwillige im Himmel. Und dann kommen sie zum Felsen. Die haben alle Durst. Da geht es darum, dass sie wieder zu trinken haben. Dann brauchen sie zu essen. Dann institutionalisiert Gott das himmlische Manna, das immer da war, immer genügend. Und die durften ja nicht aufbewahren auf den nächsten Tag. Also die Vorsorge war Gottes Sache, das Vertrauen auf den, der sie führte. Und ihr merkt, das kann man nur, wenn man gelernt hat, abhängig von Gott zu leben. Dann geht es durch die Wüste. Die Aufgabe, die bei Mose lag, war, das Volk zu führen. Und ich bin mir da völlig im Klaren, durch die Wüste zu marschieren, das war kein Vergnügen. Wenn jemand von euch einen Wüstentrip im Jeep macht, ist das alles schön organisiert. Da landet man im nächsten Wüstendorf und hat dort wieder alle Annehmlichkeiten, die man so gerne wünscht. Dieses Volk ist jetzt auf dem heißen Sand durch die Wüste unterwegs. Und es murrt gegen Moses. Die hatten wenigstens gut zu essen und zu trinken in Ägypten. Zurück zu den Fleischtöpfen wollten sie. Aber Mose hatte gelernt, von Gott abhängig zu leben. Darum wurde er nicht verunsichert in seiner Führung, sondern er ging diesen Weg, den Gott mit ihm angefangen hatte. Er glaubte an Gottes Zusagen, dass er sie durch die Wüste gut führen würde. Geschwister, an diesem Beispiel, und ich möchte jetzt den Hiob überspringen, möchte ich euch das Fazit der Bibel zeigen. Hiob, nicht Hiob. Gott ist nicht abhängig von deinen Lebensumständen. Er entwickelt dich durch deine Lebensumstände hindurch. Lebenskatastrophen sind bei Gott Gelegenheiten, die er zum Guten nutzt. Denk an Israel, das am Schluss ins verheißene Land hineinging. Und jede Entwicklung auf die nächsthöhere Ebene geht immer nur durch Zerbruch. Wir lernen dort am meisten. Und zerbrochene Herzen, nicht kaputte, sondern zerbrochen im Sinne von nicht mehr auf sich zu vertrauen im Letzten, sondern von Gott abhängig zu sein. Ich spreche jetzt nicht von schwachen Persönlichkeiten. Mose war eine starke Persönlichkeit, aber er war als starker Führer völlig abhängig von Gott. Und solche Menschen erleben Gottes Wunder und Zeichen. Weil Gott ein Ziel verfolgt, das Ziel nämlich, ich möchte euch das lesen in Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können oder trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja. Es ist nie ein Ausdruck, dass die Liebe von Gott irgendwie brüchig geworden wäre, wenn du in schwierigen Situationen bist. Manche Christen denken, oh, jetzt ist Gott irgendwie mit mir nicht mehr einverstanden, weil ich in Schwierigkeit bin. Nein, die benutzt Gott, um dich weiterzubringen in deinem Vertrauen zu ihm. Dann kommst du mitten in den Zerbrüchen nämlich und in den Nöten zu dieser Überzeugung, das Stärkste, was uns festhält und trägt und nie verloren geht, ist, von Gott geliebt zu sein. Ich möchte noch die zweite Stelle lesen auf dieser Folie hier. Er tröstet uns in all unserer Bedrängnis, sodass wir auch andere in all ihrer Bedrängnis trösten können oder vermögen. Mit dem Trost, mit dem wir selber von Gott getröstet worden sind. Dann hast du etwas zu geben. Schön, wenn wir alle anderen etwas geben können. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du selber uns darin gezeigt hast, welch ein Ziel in den schwersten Zerbrüchen von Gott her, von dir her liegt. Herr, du bist durch die Zerstörung deines Lebens gegangen und wir sind deswegen in der Lage, die Rettung anzunehmen und ein neues Ziel, den Himmel zu haben. Danke, Herr. Hilf uns zu verstehen, Herr, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dass wir in der Abhängigkeit mit dir das Beste und das Schönste erreichen können. Nämlich zu spüren, zu wissen, zu erleben, geliebt zu sein von dir, weil uns gar nichts trennen kann von deiner Liebe. Herr, lass uns das als das Größte und das Höchste erkennen. Auch gerade heute Morgen. Und ich bitte dich für die Menschen unter uns, die im Moment gerade so in einer Krise sind, danke, dass du ihnen hilfst oder vor einer Prüfung stehen. Herr, du bist der Gott, der uns durch diese Krisen hindurchträgt. Danke vielmal, Herr, für die Kraft deines Geistes, die größer ist und mächtiger ist als alles Negative, das an unser Leben herankommen kann. Amen. Amen.